Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gemütlich gerade auf dem Sofa und wollt unseren Bibelabend mitverfolgen. Und ich nehme an, wir werden heute alle was daraus lernen. Ich habe es schon getan beim Vorbereiten. Es geht heute um den Psalm 65. Wir machen einen Ausflug in die Psalmen. Als ich den durchgelesen habe, der Luther hat es so überschrieben, beziehungsweise Luther Bibel: Gott krönt das Jahr mit seinem Gut. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Moment mal, was war noch mit dem letzten Jahr? Ein Jahr zurückdenken, 12 Monate? Also ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an 12 Monate denkst, die hinter uns sind. Gott krönt das Jahr. Das Krönen heißt, da wird jemandem eine Krone aufgesetzt. Und dieses Wort Krone allein erinnert mich schon an etwas, was ich nicht mehr so gerne höre. Und ob mir als erstes zum letzten Jahr wirklich Gutes einfällt, also wahrscheinlich nicht direkt. Aber heute werden wir was Gutes hören. Ich lade euch ein zu einem kurzen Gebet. Danke, Herr, dass wir Gutes von dir bekommen und dass wir auch aus diesem Psalm etwas heute abends lernen können. Bitte segne diese Bibelarbeit. Amen. Dieser Text wurde früher geplant als das, was im letzten Jahr passierte. Deswegen nehmen wir es nicht als einen Zufall an. Bei diesem Psalm handelt es sich um die herrlichsten Lieder, die geschrieben wurden, überhaupt in irgendeiner Sprache. Und das sind die Meinungen der Lyrik-Experten, also nicht von mir. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jeder von uns, der so einen Psalm durchlesen würde, gleich direkt daran denken würde: Wow, so ein tolles Gedicht. Und deswegen einen Exkurs zu Psalmen allgemein, den möchte ich gerne am Anfang einschieben. Wir haben das hier mit Liedern zu tun. Wenn wir Psalmen lesen, dann lesen wir Lieder. Nur ich weiß nicht, wer von euch sehr oft Liederbücher liest. Das macht man normalerweise nicht. Und was ist das Besondere am Lied im Vergleich zu einer Predigt, zu einer Geschichte, Kindergeschichte? Das Besondere ist die musikalische Umrahmung. Ein Lied hört man sich an und da ist Melodie, da ist Musik, da ist Singen und der Text. Hat jemand von euch schon mal versucht, ein Lied zu beschreiben? Also man hat ein tolles Lied gehört, das hat einen so gepackt, da passte alles. Melodie, Stimmen, Text, alles passte irgendwie und das willst du gerade weitergeben, nacherzählen. Hat jemand das schon mal versucht? Das geht gar nicht. Also heute macht man das am besten mit einfach weiterleiten, entweder ein Link oder ein Kurzvideo oder ja, am besten, wenn jemand in der Nähe ist, gleich zeigen und noch besser, wenn man eine tolle Anlage hat, damit alles rüberkommt, so viel wie möglich. Es ist wirklich nicht möglich, das komplette Lied einfach nachzuerzählen. Aber was wir hier machen, ist ungefähr das. Wir reden nur über Text. Die Lieder sind dafür da, um uns komplett zu erfassen. Wir werden bei den Liedern mit allen unseren Sinnen erfasst. Wir konzentrieren uns mit allen Sinnen auf ein Lied. Wir wollen es hören, sehen, spüren, nachempfinden, mitmachen. Das kennt ihr vielleicht. Also nachempfinden. Man macht sogar die Augen zu und der Schlagzeuger macht danach und der Geiger macht schon Bewegungen. Das passiert bei den Liedern. Sie machen da irgendwie mit allen Sinnen. Und zwar in der Art und einer Form, der uns zugänglich ist. Nicht mit einer Fremden. Das, was wir verstehen. Die Sinne der Israeliten waren anders und die wären nie durch unsere heutigen Lieder so angesprochen worden. Wir aber auch nicht auf die Art der alten Lieder. Wenn ich heute Musik aus Zentralafrika höre, ja, ich finde es interessant, aber ich würde nicht sagen, dass mich das total berührt, dass ich da irgendwie viel empfinde. Sollten wir versuchen, Lieder auf nur bestimmte Sinne zu begrenzen, dass wir sagen, die Lieder sollen nur gehört werden oder nur gesehen, ja, das macht man nicht bei Liedern, dann lassen wir die Lieder krümmen. Wir würden die ihre Bestimmung berauben. Gott hat diese Sinne in uns geschaffen und er hat auch eine Möglichkeit gefunden, diese Sinne alle in einem anzusprechen. Dafür hat er Musik und die Lieder uns gegeben, diese Möglichkeit gegeben. Was ich aber auch noch denke, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Dann können wir annehmen, dass er auch sehr ansprechbar ist, dass er auch etwas empfindet, wenn Lieder gesungen werden und gespielt. Deswegen will er auch, dass wir ihn loben, dass wir ihn mit neuen Liedern loben. Deswegen nochmal, wenn wir über Psalmen predigen, sind wir sehr eingeschränkt. Wir predigen nur über Liedtexte. Habt es einfach immer im Hinterkopf, wenn ihr Psalmen lest oder darüber hört. Wir versuchen hier einfach Aussagen, wenigstens die Aussagen zu verstehen. Und das ist schon viel, aber es ist nicht alles. Wir werden es nie mit allen Sinnen erfassen können. Und wenn wir solche Worte hören, das ist das beste Lied der Weltgeschichte, und das nicht nachempfinden können, natürlich nicht, weil wir nur den Text kennen und nicht alles, was dahinter steckte. Den Rest müssen wir uns einfach dazu denken, unsere Kreativität spielen lassen. Wisst ihr, Gott hat uns nicht nur die Kreativität für Lieder gegeben. Er legt auch einen ziemlich hohen Wert an Qualität. Ich möchte den ersten Vers lesen aus dem Psalm, den wir später noch komplett durchlesen werden. Hier steht: dem Chorleiter ein Lied, ein Psalmlied von David. Moment mal, ein Lied wird dem Chorleiter erstmal geschickt. David, wenn jemand David aus der Bibel kennt, dann kennt er ihn als einen guten Musiker, einen Liedermacher, einen Sänger, außer dass er guter König war und Sonstiges. Das war der Chorleiter war, oder Dirigent, war der Musikgenie der Zeit. Der Beste, den David auftreiben konnte, aus dem ganzen Volk Israel, nur die Besten dafür genommen. Er beauftragt ihn, das Lied in sein Repertoire zu nehmen und daraus das Beste zu machen. Also so wie wir heute kennen, wir wissen ja, es gibt Vollzeitmitarbeiter in der Gemeinde, in Missionsgesellschaften und die sind voll dafür da, um ja, für die Gemeinde da zu sein, um zu predigen und diese Dienste. Und genau so waren früher Musiker angestellt und die Sänger. 4000 Sänger im Chor, sie sollten zu Profis werden, sie sollten viel lernen. Deswegen, da wo die anderen auf den Feldern waren, waren die Sänger am Üben. Stellt euch vor, wie viel Zeit da drauf gegangen ist. Die anderen sind auf den Feldern und hier sind gerade Chor- und Bandproben, damit es gut kommt. Nichts hier mit der Ausrede, Hauptsache vom Herzen. Wenn vom Herzen, dann sollte doch nur das Beste gut genug sein und nicht etwas auf den letzten Drücker. Seien wir uns nicht zu schade, wenn wir viel Zeit zum Üben nehmen oder benötigt wird, für eine Predigtvorbereitung, für eine Kinderstundenvorbereitung oder für was auch immer, wo du deinen Dienst siehst und hast. Wenn es dir nicht wert ist, viel Zeit dafür zu investieren und Mühe, dann lass es lieber sein. Es ist entweder Faulheit oder Arroganz, eins von beiden. Wenn dir Zeit und Mühe nicht wert ist für die Vorbereitung für den Dienst. Gott will kein hinkendes und blindes Opfer. Er ekelt sich sogar davor. Wir versuchen heute etwas noch von der Stimmung des Psalms mitzunehmen und jetzt lesen wir einfach den Psalm und versuchen in die Verse reinzugehen. Ich lese erstmal den kompletten Psalm, also Psalm 65. Dem Chorleiter ein Lied, ein Psalmlied von David. Gott, dir gebührt der Lobgesang in Zion. Dir erfüllt man seine Versprechen. Du erhörst Gebet, darum kommen alle zu dir. Die Folgen der Sünde überwältigen mich. Doch du wirst unsere Vergehen vergeben. Wie glücklich ist der, den du erwählt und in deine Nähe kommen lässt. dass er in deinen Höfen wohnt. Vom Gut deines Hauses, deinem heiligen Tempel, werden wir satt. Mit Ehrfurcht gebietenden Taten antwortest du uns in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du Hoffnung aller Enden der Erde und des allerfernsten Meeres, der die Berge gründet in seiner Kraft, der umgeben ist mit Macht, der das Brausen der Meere stillt und den Aufruhr der Völker. Die Bewohner am Ende der Erde fürchten sich von deinen Zeichen. Ost und West hast du mit Jubel erfüllt. Du sorgst für das Land und begießt es. Du machst es fruchtbar und reich. Gottes Bach ist gut mit Wasser gefüllt. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen. Du lockerst sie mit Rieselregen. Du segnest, was dort wächst. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt. Deine Spuren triefen von Segen. Die Steppe füllt sich mit saftigem Gras. Die Hügel sind von Jubel umringt. Die Weiden schmücken sich mit Herden. Die Täler hüllen sich in wogendes Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang. Es hört sich hier so an, als ob hier eine faire Abmachung abgemacht wurde und gerade etwas erfüllt wird. Ich erzähle einfach mal mit einem Beispiel. Ich beauftrage einen Handwerker und sage, wenn du das, was ich dich bitte zu tun, in einer Woche schaffst, dann kommt was Zusätzliches. Ich mache ein Grillfest für deine Mitarbeiter. So, in einer Woche ist es fertig, ich komme hin, alles gut erledigt. Ja, ich sage, toll, du hast dein Ding gemacht. Morgen gibt es ein Grillfest. Ich halte, was ich versprochen habe. Du bist ein zuverlässiger Handwerker und deswegen kannst du dich vor Kundschaft nicht retten. Merkt ihr die Parallelen, die wir jetzt hier haben? Das ist Psalm 2 und 3. Ich lese es nochmal. Gott, dir gebührt der Lobgesang in Zion, dir erfüllt man seine Versprechen. Du erhörst Gebet, darum kommen alle zu dir. Es ist eigentlich so in dieser Art. Warum kommen Menschen zu dir? Weil du Gebete erhörst. Nun geht es hier natürlich um viel mehr als um ein Handwerk. Es geht hier um Leben und Tod. Das Volk betete um eine gute Ernte. Gott gibt die Ernte und David sagt so, du erhörst Gebete und wir halten unsere Versprechen. Wir werden dich gleich loben. Es wird jetzt gefeiert und du, Gott, bekommst das, was dir gebührt und das ist Lob. An welche Versprechen denkst du? Irgendwelche Versprechen, die du Gott gegeben hast? Vielleicht war das bei der Taufe? Im Psalm 3 lesen wir, du erhörst deshalb. Also du erhörst und deshalb kommen Menschen zu dir. Nicht die Menschen kommen zu dir und du erhörst. Das ist ja interessant. Der Handwerker konnte zuverlässige Arbeit liefern, nicht weil ich ihn darum gebeten habe. Warum hat er gute Arbeit geleistet? Ich habe ihn beauftragt, weil er gute Arbeit macht. Aus der Erfahrung heraus, weil mir vielleicht empfohlen wurde. Wir beten, weil Gott erhört, nicht Gott erhört, weil wir beten. Wir experimentieren nicht mit Gebet. Wir haben jahrelang und tausende Jahre lange Erfahrung mit Gebet. Und weil Gott erhört, deswegen beten wir. Wir greifen auf Erfahrungen zurück. Und wenn wir keine Erfahrungen hätten von uns oder von anderen, da würden wir auch keinen Sinn im Gebet sehen. Dieser Vers bringt meines Erachtens ein kleines Geheimnis der Evangelisation oder Mission. Was ist der Auftrag der Gemeinde? In die Welt zu gehen und von Gott zu erzählen, damit die Menschen das Wort annehmen. Also alle Kreatur, allem Fleisch, ja, aus diesem Vers, das Evangelium zu bringen, sodass sie annehmen. Gebet und das Erzählen von erhörten Gebeten ist Evangelisation. Wir nennen es Zeugnis. Ich bete, Gott erhört und ich erzähle. Genauso wie bei einem Handwerker. Ich habe einen Beauftragten, er hat tolle Arbeit gemacht und ich erzähle weiter, den könnt ihr nehmen. Und er ist sicher, er bekommt mehrere Anrufe danach. Gemeint sind nicht die Beiträge der Mutigsten auf der Bühne mit dem Zeugnis, sondern dass wir in unserem Reden mit Menschen von unseren erhörten Gebeten erzählen oder von Gebeten der anderen. Es geht darum, wirklich vom guten Handwerker weiterzuerzählen, damit auch die anderen in den Genuss kommen. Würdest du einen Auftrag an einen Handwerker vergeben? Oder andersrum, würdest du als Handwerker von einem Kunden Auftrag annehmen, von dem du genau weißt, er zahlt nie seine Rechnungen? Also er hält seinen Teil der Abmachung nie oder sehr selten. Würdest du das machen? David preist hier einen Gott, der seinen Schuldigern ständig ihre Schulden vergibt und ständig neue Aufträge annimmt. Er weiß ganz genau, die werden sich wieder versündigen, das tun die jedes Mal, die halten ihren Teil der Abmachung nicht. Und ich komme und sage, ich höre dir zu. Du kannst mit mir reden und ich helfe dir. Und hier stoßen wir wirklich mit unserem Beispiel, mit dem Handwerker natürlich an unsere Grenzen. Gott macht es, wir würden es nicht machen. Und deswegen sagt hier am Anfang dieses Psalms David, die Last der Sünde drückt. Warum sagt er jetzt auf einmal so mittendrin? Weil er weiß, er hätte es nicht verdient. Und Gott macht es. Deswegen auch die Lobeshymne. Wir lesen Vers 5. Wie glücklich ist der, den du erwählst und in deine Nähe kommen lässt, dass er in deinen Höfen wohnt. Vom Gut deines Hauses, deinen heiligen Tempel werden wir satt. Auf die Vergebung folgt der Segen. Glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast und in deine Nähe kommen lässt. Glück ist ein wünschenswerter Zustand, aber nochmal, wir reden hier gerade vom Text eines Liedes. Nochmal bitte rausholen, nicht vergessen. 4000 Stimmen, die gerade singen, mit Musik zum Thema Glück und Freude. Es ist eine musikalische Bombe gerade. Wir haben nur den Text. Versucht euch mal vorzustellen, was hier David alles gemeint hat und wie das abgelaufen ist. Glücklich ist, den Gott erwählt. Er erwählt. Und erst danach, wenn er erwählt, gehst du zur Kirche oder nimmst eine Einladung eines Freundes an, um mal die Bibel zu lesen oder zum Gottesdienst zu gehen. Und erst danach wirst du zum Kind Gottes, wenn du erwählt bist. Ich muss hier wieder das Beispiel mit dem Handwerker bemühen. Du willst ein Haus bauen. Du kommst, oder da kommt ein Handwerker, das machen die ja öfter, einige verkaufen auch vor der Tür ihre Leistungen, ja, die sagen, das kann ich dir auch machen. Da kommt einer und sagt, du, das mache ich für dich und das mache ich in 100%iger Qualität, in einer kurzen Zeit, also du wirst total zufrieden sein und übrigens, du brauchst dafür gar nichts zu zahlen, ich mache das auf meine Kosten. Was sagst du? Also ich würde sagen, geh deines Weges. Da kann einfach nichts kommen. Irgendwo ist ein Haken und das ist sicher. So etwas gibt es nicht. Und wir fragen uns, warum Menschen Gott seines Weges weitergehen lassen, wenn Jesus kommt und sagt, ich mache das für dich, dein Lebenshaus baue ich und bezahlt habe ich auch schon am Kreuz. Verstehen wir doch die Menschen, die das nicht einfach so annehmen. Das würden wir auch bei keinem Handwerker machen und bei keinem anderen, der uns etwas anbietet. Und genau das tut er. Denk daran, wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du dich glücklich nennen, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Wir lesen Vers 6. Mit Ehrfurcht gebietenden Taten antwortest du uns in Gerechtigkeit, Gott unseres Heils, du Hoffnung aller Enden der Erde und des allerfernsten Meeres. Hier lesen wir von Ehrfurcht gebietenden Taten oder furchtbaren Taten, heißt eine andere Übersetzung. Furchtbar, also Zustand, der Furcht erregt. Und ich würde sagen, wir erleben schon furchtbare Tage. Nicht vom Gefühl her, aber von dieser Ungewissheit. Und In bestimmten Bereichen ist es wirklich furchtbar. Nun wollen die meisten es nicht wahrhaben, dass Gott damit etwas zu tun haben könnte. Die einen, weil Gott eh nicht existiert, deswegen bringt man ihn auch nicht ins Spiel. Und die anderen, weil Gott ja ein lieber Herr Gott ist, der dafür da ist, um unsere Wünsche zu erfüllen. Tolle Wünsche. Gottes Taten sind furchtbar. Und wenn wir etwas erleben und es furchtbar finden, ehrfurchterbietend, etwas Mächtiges, nicht Normales, das muss aber nicht unbedingt das Schöne sein. Dann sollten wir uns schon fragen, in welchem Zusammenhang steht es mit Gott? Weil furchtbare Taten kann er bringen. Jeder laute Ton könnte etwas bedeuten. Denk jetzt einfach mal an einen Wecker. Wofür ist Wecker da? Damit er aufweckt, damit man aufsteht. Rauchmelder, damit ja, es brennt. Es kommt was Gefährliches. Jubelschrei, da schreit jemand vor Freude. Ja, es gibt etwas zu feiern. Der andere schreit aus Angst, da braucht jemand Hilfe. Beim Smartphone macht man es ja auch so, dass man zum Beispiel unterschiedliche Töne macht für Wecker, für Telefon, für eine Nachricht, einen Termin, damit man das unterscheiden kann. Ein Ton ist wichtig. Manchmal braucht man einen lauten Ton, damit er wirkt. Ist es dir auch schon mal passiert, dass es klingelt, zum Beispiel ein Wecker, und dir geht es gerade im Moment nur darum, um den Ton auszuschalten. Es geht dir darum, wirklich das Ding zum Schweigen zu bringen. Der Ton hat einen Sinn, und zwar nicht, dass man ihn bekämpft, sondern um auf etwas hinzuweisen. Wenn es knallt, wenn es laut wird, ungemütlich, wenn es furchtbar wird, dann hat es einen Sinn, auf etwas hinzuweisen. Und ich würde sagen, der Ton ist seit einem Jahr nicht leise. Und was machen wir? Wir versuchen, den Ton auszuschalten. Wir sind unter dauerhaftem Stress und Alarm. Nur gefürchtet wird nicht der große Schöpfergott, von dem wir hier reden, von dem David sich fürchtet, sondern gefürchtet wird etwas so Kleines. Ich habe hier eine Maske, die ich sonst trage. Und durch diese Maske kommt kaum Sauerstoff. Aber etwas anderes, was anscheinend die Menschheit vernichten könnte. Wir fürchten uns vor kleinen Dingen, aber nicht vor Gott. Gefürchtet wird also mehr die Krankheit als der, der die Krankheit besiegen kann oder auch zulassen kann. Gefürchtet wird Tod, aber nicht der, der die Macht hat über das Leben und über den Tod. Wir sagen zu dem, der, wie wir vor kurzem gefeiert haben, erst in dieser Woche, wir sagen zu dem, der den Todesstein persönlich weggewälzt hat und somit den Tod und aus dem Grab gekommen ist, schweig, stör nicht, wegen dir und deiner Nachfolge haben wir nur Probleme und hohe Zahlen, also schließ Gotteshäuser. Wenn es laut wird, dann hat es etwas zu bedeuten und wir sollten aufwachen. Er antwortet uns mit ehrfurchtgebietenden Taten. Und wenn wir ehrfurchtgebietende Taten erleben, dann ist es Gottes Antwort auf irgendwas, was wir herausfinden sollten. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Worauf antwortet Gott? Weil Gott schuf uns als Menschen zur Gemeinschaft. Wir sind Kommunikationswesen und wir kommunizieren ständig mit Gott. Und ob du betest oder nicht betest, du kommunizierst mit ihm. Wir sind immer in Kommunikation. Wir tun etwas, Gott antwortet. Wir sagen etwas, Gott antwortet. Er reagiert auf uns. Ich mache etwas, er antwortet vielleicht mit irgendeiner Situation. Und ich sollte mich fragen, warum antwortet er gerade so? Ehrfurchterbietend ist genauso auch die Rettung, von der David spricht. Gott, unser Retter, die hält Gott für alle Menschen bereit als eine Antwort. Auch in der heutigen Situation hält er die Rettung als seine Antwort bereit. Die liegt bei ihm. Er wurde noch nicht richtig gefragt. Gott antwortet nicht ungefragt. Das ist sogar bei uns Menschen nicht vernünftig. ohne gefragt zu werden, zu antworten. Lesen wir doch Vers 7 bis 9. Der die Berge gründet in seiner Kraft, der umgeben ist mit Macht, der das Brausen der Meere stillt und den Aufruhr der Völker. Die Bewohner am Ende der Erde fürchten sich vor deinen Zeichen. Ost und West hast du mit Jubel erfüllt. Berge gegründet. Ich werde nicht auf den ganzen Vers eingehen, ich nehme immer nur so die Stimmung raus etwas. Ja? Wisst ihr, woran ich dabei denke, wenn ich an Fundamente der Berge denke? Es ist einfach nur etwas, was über meinen Verstand total hinauswächst. Manchmal denke ich, unser Denken über übernatürliche Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, und dazu gehört auch Schöpfung, das ist so wie Einkaufswagen den Berg hochschieben. Wie geht das? Ich schiebe den vollgeladenen Einkaufswagen, der Berg geht immer weiter und ich habe irgendwann mal keine Kräfte mehr und es ist immer höher und schlimmer. Was mache ich dann? Ich lasse einfach den Wagen los. Was passiert mit dem Wagen? Er rollt zurück und knallt irgendwo gegen. Und dann gibt es einen Knall. Einige nennen es auch Urknall. Nur weil mein Gehirn es nicht schafft, den Einkaufswagen hochzuschieben, also den Gedanken zu entwickeln, versuche ich es mit irgendeinem Knall zu erklären. Am besten, man lässt so einen Wagen einfach nur unten stehen, wenn man dafür nicht gewachsen ist. Spurgeon, das war ein bekannter Prediger, ich glaube des vorletzten Jahrhunderts, bin mir nicht sicher. Ich lese mal ein Zitat von ihm. Die Philosophen aus der Schule der Gottesvergesser sind von ihren Gesetzen der Gebirgsbildung zu sehr in Anspruch genommen, so als dass sie Zeit hätten, an den großen Gebirgsbildner zu denken. Ihre neptunischen, plutonischen und vulkanischen Theorien werden vielfach als Bolzen und Riegeln gebraucht, um den Herrn aus seiner eigenen Welt auszuschließen. Lasst mich nur immerhin solch unphilosophischen Einfallstropf sein wie David. Er war doch dem weisen Salomo näher verwandt als irgendeiner unserer modernen Hypothesenschmiede. Ich lese Vers 10 und 11. Du sorgst für das Land und begießt es. Du machst es fruchtbar und reich. Gottes Bach ist gut mit Wasser gefüllt. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Und Vers 11, du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen, du lockerst sie mit Rieselregen, du segnest, was dort wächst. Ich nehme hier nur ein Wort heraus, weil es geht um Wasser. Ohne Wasser keine Ernte, ohne Ernte Hunger, kein Segen. Wasser in Israel, und wir reden hier, oder David schreibt hier aus der Gegend in Israel, Wasser in Israel ist nicht gleich Wasser in Deutschland. Israel gehört zu den trockensten Ländern der Welt. Man wird das nicht gemerkt haben, wenn man da gewesen ist in den letzten paar Jahren. Es sei denn, man schaut genau zu oder man hört auf das, was erzählt wird. Kein einziges Land auf dieser Welt nutzt das Wasser so bedacht wie Israel. Und trotzdem erreichte das Land 2008 so eine Dürre, sodass sogar der See Genezareth drohte umzukippen, also auszutrocknen. In derselben Zeit waren die Israelis dabei, was Neues zu entwickeln, weil die sind ja an der ganzen Küste, ja, haben die das Meer, Salzwasser, nicht zum Trinken nicht geeignet. Die haben Umkehrosmoseanlagen gebaut für 400 Millionen Euro und hingestellt. Und heute trinken mehr als 70% der Bevölkerung in Israel das Wasser aus dem Mittelmeer. Salzwasser wird zum Trinkwasser. Hohe Kosten und Bemühungen. Und alles für Wasser. So viel Wert hat Wasser. David weiß, woher es eigentlich kommt und wem er es zu verdanken hat. Und ich würde auch dir und mir sagen, wenn wir nach Hause kommen, Duschbrause nehmen und da läuft wirklich Wasser oder aus dem Wasserhahn und auch noch sauberes, dann sollten wir wissen, woher das kommt. Und wenn wir Dinge haben zu essen, wenn wir Obst, Gemüse nehmen und andere Dinge, die wir auch gerne essen, sollten wir wissen, woher das kommt. Das kommt von ihm und er hat den Dank verdient. Lass uns Vers 12 lesen. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt. Da haben wir das. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt. Also das Jahr hatte Güte. Deine Spuren triefen von Segen. Also gekrönt mit Güte, Spuren triefen von Segen. Hier ist die Rede vom Wohlstand, vom Reichtum. Spuren Gottes als Wohlstand. Ein kniffliges Thema. Und es gibt zwei Extreme dabei bezüglich Wohlstand. Es gibt eine Meinung, Wohlstandstheologie, die Extreme. Wenn du mit Gott lebst, wird dein Konto immer voll und ja, du brauchst auch keine Flugtickets mehr buchen. Du hast ja deinen eigenen Helikopter. Einfach nur Christ werden und schon hast du keine Probleme. Wer und wo hat uns das garantiert? Also Gott in der Bibel nicht. Dann wird Paulus wohl viel falsch gemacht haben, weil er hatte nicht viel Geld. Musste dafür noch ein bisschen arbeiten und ja, Spenden sammeln. Es gibt aber die andere Extreme. Wenn du etwas Geld auf der Kante hast, musst du schlechtes Gewissen haben. Irgendetwas muss da schiefgelaufen sein, weil sonst hättest du kein Geld oder kein Wohlstand. Moment mal, David betet, Gott erhört, also volle Felder, in unserem Fall Konto Plus, und sagt, danke Gott. Wir beten, Konto im Plus, und wir sagen, sorry Gott, hab ein bisschen angespart. Wie wirkt das auf dich? Du gibst deinem Sohn 10 Euro, er steckt es ein, versteckt es, und wenn du es trotzdem siehst, sagt, ja, sorry, hab hier etwas angespart. Du angespart, das habe ich dir gegeben, danke wäre vielleicht passender. Sich für Gottes Segen zu entschuldigen, das grenzt an Arroganz. Wir klagen voneinander oder voreinander und erzählen, ja, das kann ich mir nicht leisten und das kann ich mir nicht leisten, um bloß nicht wohlhabend dazustehen. Ja, weil wohlhabend heißt ungeistlich, ja. Wiederum, wie ein Sohn, der überall erzählt, mein Vater gibt mir nicht mal einen Euro für ein Eis und in der Tasche ist ein iPhone. Und so treten wir vor unserem Vater. Arme Kinder. Noch schlimmer, wir verurteilen einander. Schaut mal, dem geht's gut. Oh, der hat wieder was gekauft. Da ist etwas im Arge, der ist ja geldgierig. Oder noch was anderes. Wisst ihr, ja, Konto im Plus ist auch Segen Gottes. Und du hast Gott dafür zu danken. Wenn es auf ehrlichem Wege kam, das setze ich jetzt einfach voraus. Das Problem mit Reichtum und Wohlstand liegt nicht in der Tatsache, wenn du Wohlstand hast, und das haben wir. Das Problem liegt im Umgang damit. Und hier haben wir eine riesige Verantwortung und auch starke Versuchungen. David wusste, dass der materielle Segen von Gott kommt und er wusste, dass er Gott dafür auch zu danken hat. Lass uns dankbar sein über den Wohlstand, in dem wir leben. Und wenn du heute zu Hause sitzt und es ist dir warm, vielleicht hast du eine Tasse Kaffee dabei, Tee oder was zu trinken, du hast keinen Hunger und wenn, dann darfst du gleich in einer Stunde essen. Wenn es dir so geht, dann solltest du dich nicht dafür entschuldigen und überall erzählen, dass du dir etwas nicht leisten kannst, sondern genau dafür danken und anderen erzählen, wie gut es dir geht. Das hat David so gemacht. In Philipper 4, Vers 12 sagt Paulus, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ja, mit beidem zufrieden könnte man denken, klar, wenn es einem gut geht, dann kann man auch zufrieden sein. Paulus sagt, ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Paulus kann Überfluss haben. Interessant. Im Überfluss leben muss man auch können. Nicht Überfluss beschaffen, sondern damit umgehen. Verse 13 und 14 lese ich. Die Steppe füllt sich mit saftigem Gras, die Hügel sind von Jubel umringt, die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler hüllen sich in wogendes Korn, alles ist voll Jubel und Gesang. Denkt wieder an diese 4000 Menschen, die singen, und die singen nur vor. Alle anderen, die da gerade auf dem Fest sind, singen mit. Stellt euch das vor. So klingt eigentlich so ein Vers. Schafe und Korn. Gehen wir mal kurz auf diese Begriffe ein. Korn, Brot und als Symbol für das Essen, Symbol für Sattsein. Schafe, ja, auch was zu essen, aber nicht in erster Linie. Schafe, hier steckt viel mehr als ein Hobby, Tiere zu haben, also für Tierliebhaber. Schafe waren Rohstofflieferanten für ja, Textil-, Bekleidungs- und Fleischindustrie. Mit Schafen ist Jakob reich geworden, Israel. Nach Größe der Schafherden hat man gesehen, wie reich die Person ist. Man konnte so Wohlstand messen. Heute würde man sagen, also der und der oder die Familie hat in Augustdorf die und die Grundstücke da, die Firma und so viele Häuser. Und so misst man eigentlich den Wohlstand. Und somit kann man sagen, wow, die sind reich. So war das auch mit Schafherden. Wisst ihr, wenn ich diesen Psalm so lese und überlege, dann werde ich beschämt. Was davon habe ich letztes Jahr, in den letzten 12 Monaten von Gott nicht empfangen? Habe ich keine Vergebung bekommen, wenn ich um Vergebung gebeten habe? Oder bin ich ein Geretteter und bin mir sicher, ich habe sogar eine Ewigkeit vor mir mit Gott? Konnte ich mich nicht satt essen? Oder sind meine Probleme eher, wie ich es schaffe, weniger zu essen? Hatte ich Durst? Oder musste sogar mein Auto nicht auf Autowäsche verzichten? Habe ich nichts zum Anziehen? Nur weil die Läden zu sind, die ich vielleicht mag? Oder muss ich in meinem Kleiderschrank wieder etwas Platz machen, weil sich alles durchbiegt? Kann es sein, dass ich im letzten Jahr noch mehr als David bekommen habe? Nur das Jubeln hält wahrscheinlich sich etwas zurück. Ich möchte nochmal den Vers 2 lesen aus dem Psalm 65. Gott, dir gebührt der Lobgesang in Zion, dir erfüllt man seine Versprechen. Wir sind erwählt, seine Kinder zu sein. Wir werden durch eigene Sünden ständig erdrückt, bekommt aber nicht nur Vergebung darauf, sondern noch viel mehr. Zu alledem, in allem Überfluss, über alle Mindestmaße hinaus werden wir auch noch beschenkt. So geht es uns. Wir brauchen dringend Ausgleich in unserem Kopf, in Gleichgewicht bringen. Wollen wir doch einfach manchmal diese aktuellen Nachrichten oder Dinge, die auf uns aufprassen, ausschalten und einfach nur das Denken einschalten, Augen und Ohren öffnen, so wie David durch die Welt gehen und schauen, was macht Gott eigentlich, seine Taten wahrnehmen. Und dann sehen wir klare Spuren Gottes, auch in den letzten 12 Monaten. Amen.